Für die aktuelle Ausstellung Alles ist irgendwie anders habe ich mich mit Jürgen Neumann und Julia Taut im BBK getroffen.
Ich habe zwar Bilder im Kopf, aber wenn ich die künstlerisch umsetze, habe ich natürlich nur eine grobe Vorstellung davon. Hm. Und der arbeite ich dann sozusagen entgegen.
Hm. Und das Medium Holz und Kettensäge und so, das bringt wahrscheinlich auch noch mal einiges selber mit, dass der Werkstoff schon viel, wie er sich verhält, dass dadurch viele Sachen schon entstehen.
Ja, das ist genau so. Hm. Also bei Holz, das ist natürlich immer ein spröderer Stoff, es sei denn, man schleift dran oder sowas. Aber wenn man mit der Kettensäge arbeitet, dann ist es natürlich immer, bleibt es erstmal immer spröde.
Hm. Und zudem bist du direkt gesagt, okay, ich mache jetzt Kunst, und du bist sofort zur Kettensäge gelaufen, oder war der Weg dahin immer viel länger?
Ja, der war ein paar Tage habe ich schon auf dem Buckel, also von daher, das fing ganz anders an. Also vermutlich so wie bei dir. Hm. Ich habe Bilder gesehen, die mich schwer beeindruckt haben, so abstrakter Expressionismus. Hm. Und die haben mich zur Malerei gebracht. Vorher habe ich Bildhauerei gemacht bei Neuenhausen. Und dann bin ich zur Malerei gekommen.
Da hast du ja kürzlich auch noch mal erzählt, wie das war, dass du quasi eigentlich als Maler gearbeitet hast, aber dann so ein Holzzufallfund in der Nähe deiner Wohnstätte sich ereignet hat.
Ja.
Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Ein Hurrikan im Südwesten von Braunschweig, ein Tornado, ging im Südwesten von Braunschweig durch eine Pappelallee und hat die zerlegt. Und die lag da immer rum und keiner hat mit dem Holz irgendwas gemacht. Das gehörte zur Bahn dazu. Und dann bin ich da zu den Bahnleuten hingegangen und habe gefragt, ob ich dann von diesem Holz was haben könnte, weil ich will mal in Holz arbeiten. Und die haben mir das dann vor die Scheune gefahren. Und dann lag da viel Holz rum und dann habe ich angefangen, in Holz zu arbeiten.
Habe ich richtig verstanden? Ein Tornado ist dadurch?
Ja, ja.
Krass, haben wir auch selten in den Breitengraden. Das heißt quasi, der Tornado hat quasi dein Holzwerkschaffen quasi mit angeschoben.
Ja.
Du hast ja auch schon gesagt, du hast als Kind schon, eine ganze Familie hat eigentlich gemalt, ne? Und du warst eigentlich schon immer in den Bildern verhaftet erstmal und hast ja auch verschiedene andere Jobs gehabt, das ist ja auch immer interessant, und auch verschiedene andere Studiengänge angefangen. Magst du das gerade nochmal erzählen?
Ja, ich hatte ja kein Abitur, musste erstmal das Abitur nachholen. Also erstmal habe ich Vermessungstechniker gelernt nach der Schule. Dann habe ich mir überlegt, dass das ja nicht alles gewesen sein kann. Und dann habe ich Abitur nachgemacht. Ja, und dann bin ich auf einen Steinmetz getroffen, mit dem habe ich mal rumgewerkelt und dann hat mich das schwer begeistert, dieses Schaffen mit den Händen und Kunst machen in Stein. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ja, und dann habe ich mich an der Kunsthochschule beworben.
Und aber auch, um die Menschen zu motivieren, die womöglich von der Kunsthochschule abgelehnt werden, das hat auch nicht das erste Mal geklappt, ne? Dann beim zweiten Anlauf und einem zwischendurch.
Ja, das hat beim ersten Mal geklappt. Ich habe nur den Termin verpasst.
Ach so, war das.
Das ist ja noch eine bessere Geschichte.
Ich habe einen Termin verpasst und da hatte ich dann, habe ich überlegt, was mache ich? Irgendwas muss ich machen. Also habe ich mich für Architektur erstmal beworben und dachte, ist auch eine interessante Geschichte. Ja, und dann haben sie mich da genommen und dann habe ich zwei Semester Architektur gemacht.
Was dann aber schlussendlich doch nicht ganz so interessant war.
Na, ich wollte zur Kunsthochschule, habe ich mich also ein Jahr später beworben. Ja, pünktlich.
Ja, manchen Sachen lernt man. Ich bin einen Tag zu spät zu meiner Musterung gekommen, und haben sich auch angeguckt.
Und habe dann in der Zwischenzeit festgestellt, dass Architektur ein hartes Studium sein kann. Mhm. Also hier in Braunschweig.
Wahrscheinlich auch deutlich mathematischer, als einem das lieb wäre.
ja, das war schon, naja, ich stand natürlich unter Druck. Ich wollte natürlich auch immer mein BAföG kriegen. Und dann, wenn ich nicht an der Kunsthochschule angenommen worden wäre, dann hätte ich nach dem vierten Semester meine Zwischenprüfung machen müssen, um BAföG weiterzukriegen. Also musste ich voll immer dabei sein. Das fand ich schon extrem hart.
Wir machen jetzt noch mal kurz ein Experiment. Wir machen im laufenden Interview, wechseln wir mal kurz die Plätze und gucken, dass wir uns dabei nicht verhaken.
Den Grund hat man gerade schon gehört.
Den Grund hat man gehört, dass, genau, vielleicht versuche ich weniger zu
quietschen. Achso, ja, ich bin letzten Podcast. So ein Subliga-Mensch, daran liegt's.
Im letzten hatten wir die ganze Zeit irgendwie Flugzeuge, werden ja mal draußen gemacht, irgendwie Verkehrsgeschichten, das ist immer so komödiantisch, was dann alles plötzlich losplärt, sobald man auf Record drückt. Also irgendwas ist immer, ich glaube, das gehört zum Charme.
Ja, genau. Und wir waren jetzt gerade stehen geblieben mit zurück zur Kunsthochschule und dann aber erstmal Malerei.
Ja, ja. Ja, erstmal beworben habe ich mich natürlich nicht für freie Kunst, weil das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Weil es nur so wenig Plätze gab.
Genau, oder hat man einen schweren Stand, wenn man da einen von den, damals waren es glaube ich 20 Plätze oder ganz wenig.
War das hier ein HBK?
Ein HBK, ja.
Echt? Das wusste ich gar nicht, dass das so quasi ein Ungleichgewicht war.
Also zu meiner Zeit waren ganz wenig Plätze für freie Kunst und Kunstpädagogik war nur reichlicher, da konnte man sich locker bewerben. Um dann aber dann, das war ja auch, hat man sich immer die Möglichkeit offen gehalten, zur freien Kunst zu wechseln. Hm. Und das war, hatte ich eigentlich erst gar nicht vor, weil ich wollte das erste Staatsexamen auf jeden Fall machen, weil man dann mehr Möglichkeiten hat, irgendwie zu jobben oder sowas. Also ich wusste auch damals schon, dass man von Kunst nicht so ohne weiteres lebt.
Ja, gerade mit einem freien Kunstdiplom, ja. Das kann man sich halt an die Wand nageln und sagen, hier, ich habe das.
Deshalb hatte ich schon früh einen Taxischein.
Da gab es so ein Set.
Naja, und habe mich dann ja, so durchgeschlagen. Hm.
Genau, und dann gab es aber irgendwann diesen Initiationsmoment, sagen wir jetzt einfach mal, mit ein Hurricane kam nach Braunschweig, mähte eine Pappelreihe um und Jürgen Neumann kam zum Holz. Aber du bist ja noch nicht von Anfang an der geborene Kettensägenkünstler, sondern du hast ja erstmal recht klassisch das Holz bearbeitet, ne?
Ja, genau, wie ein Steinmetz mit Beitel und Klöppel, ne? Natürlich erstmal rausgehauen, die Figuren, was natürlich extrem viel Zeit in Anspruch nimmt.
Mhm. Ist auch ganz interessant, also wir haben jetzt hier in deiner Ausstellung im Kunsthaus BBK, haben wir auch ein paar Kataloge liegen und dann kann man sich nochmal ältere Arbeiten anschauen und da sieht man einfach die andere Arbeitsweise, ne? Das ist ja ein anderes Vorgehen.
Und ja, so ein Beitel hinterlässt ja Spuren.
Ein Beitel hinterlässt Spuren. Aber dann erzähl doch nochmal, wie du dann von Beitel auf die Kettensäge gekommen bist.
Naja, dann habe ich mir erstmal so eine Elektrokettensäge gekauft, um vorzusägen, dass das schneller geht alles. Mhm. Na, Elektrokettensäge kommt man natürlich nicht so, und vor allen Dingen aus dem Baumarkt kommt man nicht so wirklich voran. Dann habe ich mir halt eine Motorsäge gekauft und dann ging das alles viel, viel flotter, viel schneller.
Und dann hat das den Prozess geändert, weil es ja auch plötzlich viel lauter, viel schneller, viel mehr Wucht hinter. Das hat das so, ich stelle mir jetzt vor, wie so ein anderer Pinselstrich. Dann.
Ja, das kann man sagen. Also, ja, das führte dann da, naja, am Anfang habe ich noch relativ fein versucht, das dann habe ich mit einem Spitel und was weiß ich, Stecheisen und alles Mögliche nachgearbeitet oder so, um genauer an meine Idee ranzukommen. Und da habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es so genau gar nicht sein muss, dass das Spröde, das, was stehen bleibt, durchaus interessanter sein kann als das, wo man hin will. Es ergibt sich so ein Arbeitsprozess. Mhm.
Ja. Wenn du sagst Spröde, wenn wir deine Werke betrachten, dann hat es auch etwas ja, Raues, ne? So ein bisschen Urtümliches an manchen Stellen und man sieht die Spuren der Kettensäge. Man sieht tiefe Schnitte, Schrunden. Ich finde, manche Werke gehen dabei auch so besonders unter die Haut, weil man ja so ein bisschen ein eigenes Hautgefühl und ein Oberflächengefühl hat und dann so, ja, wie Narben sieht, wie Wunden. Und ich finde es immer wieder unglaublich, wie du es einfach schaffst, Holz, also einem Stück Holz, so viel Charakter einzuschreiben und so viel Gefühl und so viel, ja, so viel Emotionen. Also, dass man quasi vor einem Werk steht und das strahlt eine unglaubliche Traurigkeit aus. Und du betitelst deine Werke ja auch. Und das heißt dann womöglich auch traurig. Also so diese Gefühlszustände werden ja schon thematisiert in deinem Werk. Und ich finde das immer total erstaunlich, wie, ja, wie tief das unter die Haut gehen kann.
Ja, ein Anliegen von mir ist, intensive Bilder zu schaffen, expressive Kunst.
Und aber ja auch immer mit dem Mensch und den Befindlichkeiten des Menschen so im Zentrum.
Ja, zwangsweise so, weil es umgibt uns ja und berührt uns. Also am allermeisten vermute ich, ja. Der Umgang mit Menschen und ja.
Also wir sehen zum Beispiel jetzt hier gerade im Galerieraum gibt es eine Skulptur, ein Paar, also eine männliche Figur und eine weibliche Figur, die sich fest im Arm halten, die aus einem Stück sind. Und ja, das macht einfach auch eine ganz besondere Intensität dieser Umarmung irgendwie aus. Aber wir sehen ja nicht nur Skulpturen, wir haben in dieser Ausstellung ja auch so, ich sage mal, flache Holzarbeiten an den Wänden. Das finde ich auch ganz interessant. Du differenzierst da so zwischen Reliefs und
Holzschnitten,
genau.
Das ist ein bisschen so ein Hybrid aus dem Objekthaften und dem, was vielleicht noch aus der Malerei kommt. Mhm.
Genau, weil diese flachen Arbeiten eben auch bemalt sind, auch einige Skulpturen sind bemalt, also es gibt es als Arbeitsschritt auch noch, aber diese flachen Arbeiten haben eben dann auch eben wieder was sehr, sehr Malerisches.
Mhm. Eine wahnsinnige Textur und eine Tiefe. Und du flammst und dann auch noch mit Farbe drauf, das heißt, die ganze Textur wird irgendwie damit gearbeitet. Plus der Rahmen ist mit drin. Und diese, wie ich das vorhin meinte, diese Hybridgeschichte aus dem 2D und 3D, kam das dann irgendwann später dazu oder war das von Anfang an mit dabei, weil da noch so die Malerei mitgeschoben
ist? Nee, das kam später dazu. Also so Reliefs habe ich eher, ja, Reliefs hatte ich schon mal gesägt, aber dann extrem plastischer als diese Arbeit. Hm.
Ist das Rangehen dann anders, weil der Werkstoff so dünn ist? Weil ich glaube, bei so einer Skulptur kann man ja wahrscheinlich richtig aus dem ganzen großen Arm schon raus.
Man muss da natürlich vorsichtiger mit der Kettensäge rangehen, weil sonst ist man ruckzuck durch.
Ja.
Das ist schon.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man das, wenn man ein paar Mal gemacht hat, dann ungefähr ein Gefühl dafür kriegt. Und oder hast du dann zu Hause so einen Berg durchstochener Paneele, die dann irgendwie leider Pech gehabt haben?
Nein, ich habe auch vorher schon dünne, schmale, also feine Arbeiten gemacht, wo man den Umgang mit der Kettensäge lernt, also wo man ganz vorsichtig sozusagen das Holz streicheln muss mit der Kettensäge.
Ja, vielleicht auch mal eine ganz flache Frage, wenn man hört, Künst mit der Kettensäge und von wegen zart und verletzend, ist halt die Frage, wie geht's dir eigentlich damit? Also im Sinne von, ist ja was anderes, wenn ich mich irgendwie mit meinem Spatel hinsetze und da was mache oder wenn du mit der Kettensäge hantierst, da muss man ja auch allein schon durch die Gefahr eine gewisse Anwesenheit mit sich bringen, dass man da nicht Gedanken verloren, irgendwie was schwingt oder so. Ich stelle mir vor, dass sich das uns hier und jetzt zwingt fast.
Bei der Sache zu bleiben, ja. Mit Sicherheit. Das wäre verhängnisvoll, wenn man das nicht tut. Aber mit der Kettensäge arbeiten ist jetzt auch nicht, es klingt immer so martialisch, Kettensäge klingt ja immer martialisch. Ja,
und Rammstein-Musikvideos im Kopf.
Ja, genau. Und dann haut man mal richtig rein. Ja. Nein, so ist es nicht. Also man arbeitet damit genauso vorsichtig wie mit anderen Schneidewerkzeugen. Hm.
Keine Eishockey-Maske. Okay, verstehe.
Aber also es ist auch wirklich absolut erstaunlich, welche filigranen und zarten Objekte du damit auch erschaffen kannst. Ne? Also wenn man sich jetzt hier im Ausstellungsverlauf die Arbeiten anschaut, haben wir ganz oben im letzten Raum so ganz zarte menschliche Figuren, die ganz schmal sind und ja,
Strichmännchen,
ja, es ist wirklich so ganz, ganz schmale Figuren, die fast an manchen Stellen durchscheinend wirken. Und auch die sind ja mit der Kettensäge gefertigt. Also da ist ja schon eine große Sensibilität auch irgendwie da und nicht nur martialisches Rammstein-Tribal-Gefuchtel.
Nee. Ja, wie gesagt, das ist einfach die Übung und dann kann man auch das Holz streicheln mit der Kettensäge und dann vorsichtig daran geht.
Wobei das ja auch spannend ist, weil das Holz, das windet sich ja auch manchmal unter dem Streicheln. Es führt ja auch ein Eigenleben und offenbart dann plötzlich irgendwo inmitten, wo man es vorher noch nicht vermutet hat, dann noch irgendwie mal einen Riss.
Also ein wenn sich das Holz bewegt, während ich säge, dann würde ich erstmal sofort aufhören. Voodoo wäre das. Nein, also natürlich rutscht das Holz mal zur Seite oder so. Aber wenn man dann daneben schneidet, dann muss das halt mitverarbeitet werden.
Aber ich meine, es ist auch ein Werkstoff, der nicht immer planbar ist.
Ja.
Also durch
genau, das meine ich damit. Ja. Also wenn das Holz zur Seite rutscht oder da ist ein Ast drin oder ein Loch oder irgendwas, entweder man verarbeitet das mit, arbeitet das in seinem künstlerischen Prozess rein oder schmeißt das Stück Holz beiseite, macht Brennholz draus.
Und dadurch führt es dann auch eher so ein Dialog, weil halt ein weißes Blatt Papier ist halt weiß, so, aber alles, was so von sich aus schon Textur, Maserung, Eigenschaften mitbringt, dann ist es ja immer so ein bisschen so ein Drauf-Eingehen von. Das macht es interessant.
Also die Maserung ist für mich eher zweitrangig, also arbeite ich nicht. Mhm. Also nicht mehr, ich habe natürlich auch mal ein Stück Holz gehabt, wenn man so ein Ahorn zum Beispiel nimmt, das hat eine wunderschöne Maserung. Mhm. Und dann, wenn man damit arbeiten will, dann fängt man an zu schleifen. Ne? Also muss die ja richtig rausgearbeitet werden. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Habe ich auch schon gemacht, aber es ist nicht mein Favorit.
Aber zuweilen ist es ja auch so, dass die Maserung einfach mitmacht mit deiner Bildgestaltungsidee und plötzlich irgendwelche Dinge ergänzt werden, die einfach total gut ins Thema passen, total gut zur Figur passen. Und
Ja, das finde ich dann immer schön. Ja. Schönes Erlebnis, wenn ich sehe, das passt.
Ja, plötzlich taucht da ein Herz auf oder eine Herzkammer oder sowas. Ja, ne? Oder und hast du denn Lieblingsholz, mit dem du arbeitest, also Holzsorte?
Das kann man so nicht sagen. Vom Schneiden her, meine Hölzer sind meistens alle nicht komplett durchgetrocknet. Und dann sind die Hölzer, wenn die noch nicht durchgetrocknet sind, eigentlich alle relativ ähnlich, gleich hart. Eiche ist natürlich extrem hart, aber sonst die ganzen Hölzer, das ist kein großer Unterschied.
Wie lange brauchen ein Holz, um richtig durchzutrocknen?
Ja, ein Leben lang.
Ah, ja. Also noch nerviger als Ölfarben quasi zum
Kantieren. Es trocknet immer, die ganze Zeit. Es schrumpft irgendwann. Also da ist immer Feuchtigkeit drin.
Du hast doch mal Sachen für draußen gemacht, glaube ich, ne? Bei dir auf dem Hof.
Für draußen gemacht? Ja, stehen draußen.
Wir stehen draußen und dass dann halt die Witterung dann irgendwann auch diese verändert.
Ja, das tun sie auf jeden Fall. Also Holz, wer das Kunstwerk erhalten will, der darf Holz natürlich nicht rausstellen. Hm. Das ist, Holz ist nichts für draußen, es verwittert. Hm. Immer.
Aber auch so
egal, wie du es schützt und egal mit welchen Farben, Lasuren.
Egal, was irgendwann ist es das alte. Es gibt natürlich Eichenholz, was lange hält, 100 Jahre oder was noch länger. Aber das wird dann immer wieder bearbeitet, aber irgendwann auch ist auch das verwittert. Also Holz verwittert draußen. Das ganz.
Und damals dieses Steinmetz-Ding, hat dich dann Stein nochmal interessiert oder ist so Holz einfach die Heimat, wo du dich am wohlsten fühlst?
Also Stein interessiert mich jetzt nicht mehr so, aber ich müsste es mal wieder probieren, keine Ahnung. Momentan habe ich keine Beziehung dazu.
Und was mich noch mal interessieren würde, also wie du quasi zu deinen Motiven kommst. Also wir wissen ja, wir haben hier ein paar sehr schöne Birnenholzskulpturen, weil tatsächlich dein Birnenbaum aus deinem Garten das Zeitliche segnete. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du siehst da diesen großen Stamm und der liegt da. Und irgendwie musst du ja eine Idee haben, was daraus entstehen soll. Wie ist dieser Prozess?
Ja, ich habe eine Vorstellung davon. Dann säge ich los, also zum Beispiel diese Birne. Da wollte ich eigentlich eine Figur schaffen, irgendeine schöne Figur. Männlich, weiblich, weiß ich gar nicht. Eine Figur halt. Und dann habe ich losgesägt und dann stellte ich fest, das Ding ist hohl. Also habe ich es auseinandergesägt, da hatte ich aber schon angefangen zu sägen. Auseinandergesägt und dann fängt schon an, der Teil, den ich vorher schon gesägt hatte, mir anzuzeigen, in welche Richtung das gehen muss. Und dann entstanden da nicht aus diesem einen Stamm nicht eine Figur, sondern drei. Weil die habe ich dann zerschnitten und daraus entstanden dann diese drei Figuren. Das ist extrem schwer zu erklären, was da passiert. Als Musiker musst du es ja wissen. Jeder kann Töne auf der Gitarre spielen. Aber nicht jeder kann daraus eine Melodie entwickeln. Und was passiert da?
Wie so ein sich offen machen für irgendwelche Art, das sind keine Informationen direkt, dass man jetzt gesagt kriegt von wo auch immer, Universum, was auch immer, mal jetzt das und das, sondern das ist quasi irgendwie immer so, das ist das, was ich mit diesem inneren Flüstern meinte, diese kleinen, leisen Impulse, wo man dann irgendwann lernt, damit spielen zu gehen. Das ist so ein ewiges Hin und Her, da wird es dann halt arg esoterisch. Und das ist halt dann manchmal, also man kann ja auch nicht sagen, wo Ideen herkommen oder Inspiration. Das ist ja einfach so ein Offenmachen, sich durchgängig machen und irgendwie damit spielen gehen. Aber was genau das ist, den versuchen wir immer auf den Grund zu kommen. Aber da liegt ja auch, also in dem Mysterium liegt ja auch ein bisschen die Faszination, dass man immer wieder reingeht und Dinge tut und erfährt, die jetzt nicht unbedingt von einem selber sind. Und das macht es ja auch irgendwie belebend.
Ja, wie gesagt, also ich finde an dem Beispiel der Musik wird das ganz klar deutlich. Es kann jeder auf der Gitarre Töne spielen. Auch er kann so von mir auch nacheinander wegspielen, aber eine Melodie daraus entwickeln, das können halt nicht alle. Das ist ganz seltsam und genauso sehe ich das in der Kunst. Also du hast Vorgaben, du siehst, was da ist. Aber dann das Produkt daraus zu schaffen, das ist irgendwie, weil ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann ich.
Also was Intuitives.
Das ist was Intuitives, klar.
Es gibt ja auch so Handwerk und quasi Kreativität und da gibt es bestimmt auch eine Schnittmenge, so in diesem Venn-Diagramm drüber. Das heißt, wenn du dein Handwerk gut behältst, dass du es quasi kannst, dass das natürlich von Vorteil ist. Aber pures Handwerk ist ja nur Umsetzen. Deswegen habe ich vorhin gefragt, mit diesem, wenn man eine Idee hat und die einfach umsetzt, das ist ja wie ein Drucker, wo man einfach einen Druckauftrag hinsendet. Das ist ja meistens nicht der Fall, sondern da passiert zwischendurch immer noch eine Menge irgendwas anderes. Und das ist zumindest das, was ich persönlich immer das Allerinteressanteste daran finde, dass es halt so eine halbe Blackbox ist, in der man so halbwegs beteiligt ist.
Also wir haben ja gerade so über das Schöpferische gesprochen. Und das ist, finde ich, auch immer total interessant, wenn man über Kunst redet und damit unvermeidlich auch, was sind denn Kriterien der Kunst, ne? Weil wir das ja zum Beispiel bei Bewerbungen um Mitgliedschaft, aber auch Bewerbungen um Ausstellungen und in der Kuration der Jahresausstellung und so weiter. Also heikles das ist ja Thema, immer ne? Super heikles Thema. Ja. Ne? Und dann gibt es natürlich zig Kriterien, aber ich finde auch immer, es ist total wichtig, auch beides zu betonen, ne? Sowohl das Handwerk als auch die Invention, also diese schöpferische Kraft, weil man könnte ja perfekt irgendein Kunstwerk kopieren, aber dann wäre es halt immer noch eine Kopie und dann hat man eben selber noch keine eigenständige künstlerische Leistung vollbracht, sondern hat ein vollendetes Handwerk und vice versa gibt es auch, oder habe ich das auch schon erlebt, gibt es einfach tolle künstlerische Ideen, deren handwerkliche Umsetzung aber hapern. Mhm. Und somit ist es halt unter anderen, unter vielen anderen Kriterien schon ein sehr wichtiges Zusammenspiel von diesen beiden Dingen.
Ich denke auch. Und dann, wenn man dann sowas wie Konzeptkunst oder so hat, wo die Idee das eigentliche Werk ist, mhm. ne, oder quasi diese Ready-Made oder sonst was, wo ja. dann quasi so gewisse Haltungen was sind, dann fasert das so aus, dass es schwer zu greifen irgendwie.
Aber auch eine Konzeptkunst muss ja irgendwie gesehen werden und betrachtet werden und realisiert werden.
Ja. Ich habe das für mich immer so, dass ich denke, ja, erstmal jeder, der irgendwas schafft, ist erstmal Kunst. Ob es gute Kunst ist, da steht woanders halt irgendwie.
So das also, Beuys'sche Diktum. Jeder ist ein Künstler. Mäßig.
Ist halt so die Frage, ne? Weil viele Leute, die ich kenne, sind das nicht.
Also ich sage da immer, wenn jeder ein Künstler ist, ist keiner ein Künstler.
Also, weil ich finde halt so jeder, das ist immer schwer für alle zu sprechen oder überhaupt für andere Leute zu sprechen. Aber sagen wir so, ist es wünschenswert, finde ich, wenn Leute Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen, überhaupt erstmal Kunst ins Leben zu lassen. Weil im Sinne von, auf so einer funktionsgeeichten Gesellschaft ist man ja immer so, ne, kannst du davon leben, was bringt das, wozu ist das da, was will mir das sagen? Immer in dieses konkrete Spotlight ziehen, von wegen, beantworte mir jetzt die Frage, ja oder nein, eins oder null. Und Kunst ist ja so ein bisschen so dieses alles dazwischen potenziell. So, und einfach die Sprengkraft dessen zu haben, ne, was wir vorhin meinten, wo man sagt, haben, wir wissen nicht, wo jetzt genau die Idee entsteht oder was von außen kommt und was von innen. Und man, vielleicht ist die Antwort auf die Frage auch gar nicht so interessant wie die Frage selbst. So, ne? Dass quasi die Rechtfertigung der Frage einfach schon da ist. Aber ich beginne zu schwafeln. Aber ja, also das ist, finde ich, da immer so ein Ding mit.
Kann ich unterschreiben. Also es ist halt schwer zu erklären, wo diese Intention herkommt.
Aber es ist ja auch eine Intention, ne? Es ist eine Art von Mitteilungsbedürfnis auch. Also ich habe so das Gefühl, ihr sprecht halt noch einfach eine weitere Sprache, ne? Ob die jetzt musikalisch oder eben bildkünstlerisch aus euch herausfließt, ist egal. Aber es ist halt einfach noch so eine, ja, so eine weitere Sprache. Man möchte sich irgendwie ausdrücken. Und wenn du hier eine Skulptur erschaffst von einem Paar, aus einem Holz, welches sich umarmt, möchtest du ja einer Bildidee in deinem Kopf einen Körper geben oder dieses Bild, was du im Kopf hast, irgendwie physisch in die Welt schicken.
Ja, das tue ich mit Holz.
Das tust du mit Holz.
Und ist das bei dir mit den Schaffensperioden, ist das so eine stetige Notwendigkeit, dass du immer das Gefühl hast, nee, ich muss das machen oder ist irgendwie, oh, ich sollte mal wieder, also quasi ziehst dich ins Atelier?
Ich sollte mal wieder, das ist eher weniger. Nee, es sind so Perioden schon. Also wenn ich, also am besten ist es immer, wenn man in so einem Flow ist, ne? Wenn man gerade am Arbeiten ist und es geht irgendwie immer weiter. Wenn dann so ein Bruch kommt, dann ist es immer ganz schlecht. Dann ist auch, ja, dann mache ich 2 Monate oder 3 Monate gar nichts irgendwie. Also spiele Gitarre oder was weiß ich, lese oder irgendwie.
Das, nicht. Das fermentiert ja auch die ganzen anderen Prozesse im Hintergrund wieder.
Ja, und dann, wenn es dann wieder losgeht, dann so sind wir, also es sind immer so, ja, so Wellenbewegung, würde ich schon sagen. Es ist nicht ein Dauerzustand, dass ich jeden Tag zappelig morgens aufstehe, so ich muss jetzt ins Atelier und...
Aber auch nicht, weil es gibt ja auch Künstler, die sich halt so eine Disziplin reingedrückt haben mit so einem wirklichen Tagesrhythmus, mit von dann bis dann bin ich im Atelier, egal was passiert oder nicht. Nee. So Selbstgeißelung oder so. Also das hat ja auch jeder andere Strategien oder so.
Kenne ich auch Leute, ja, ja.
Ist das so, dass du manchmal Dinge beobachtest oder siehst und denkst, das speichere ich mir jetzt ab oder ich mache eine kurze Skizze dazu oder ich mache mir eine Notiz? Das würde ich gerne irgendwann mal bildlich, wie auch immer, skulptural
umsetzen. Ja, genau.
Ja. Ja, machst du Notizen oder
Zeichnungen? Nee, Skizze.
Ist da ein Skizzenbuch immer dabei?
Nicht immer dabei. Okay. Nein. Ich habe ein Skizzenbuch zu Hause liegen. Ich laufe nicht mit einem Skizzenbuch.
Aber du hast quasi etwas im Kopf, wo du denkst, dass.
Da müsste ich mal gucken, wie man da eine Figur draus macht. Mhm. Wir machen mehr Skizzen und.
Okay.
Vielleicht entwickelt sich was draus, weiß man ja nicht. Mhm. Aber schön ist natürlich auch einfach, die Kettensäge mal ins Holz zu halten und
zu sehen, gucken, was passiert.
Gucken, was passiert, geht auch. Mhm.
Gibt es Werke von dir, von denen du sagst, das sind meine absoluten Lieblingswerke?
Schwierig. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so sagen könnte, weiß ich gar nicht.
Also ich frage mich so, hat man so ein Verhältnis, ich meine, hat man so ein Verhältnis zu so, also ich weiß, bei dir weiß ich, dass du so ein paar Werke hast, Sascha, ne, von denen du sagst, nö, die sind Meilensteine oder sowas in meinem künstlerischen Schaffen.
Von der Gewichtung, also ich kann den auch loslassen, aber trotzdem habe ich dann das Gefühl, dass das jetzt ein wichtigeres Werk ist, als was davor war oder so, manchmal kommt das so. Aber du hast ja auch irgendwie quasi wiederkehrende Sachen, also quasi grobe Kategorien, wie da hinten zum Beispiel diese Doppelköpfe, ne, diese detaillierteren, ein bisschen ins Groteskere von der Physiognomie, oder halt diese Stelen oder diese langen Männchen, das sind ja quasi Kategorien, wo sich öfter was, also quasi wo Variationen auf einem Thema öfter mal wiederkommen.
Ja, die sehen ja auch immer anders aus, mhm, ne? Das ist der Punkt. Mhm. Also, das sind ja keine Reproduktionen.
Oder? Nee,
nee. Also irgendwie. Von daher.
Also du hast das nicht, dass du sagst, das ist eine Werkgruppe, die liegt mir total am Herzen. Das würde ich niemals hergeben.
Das wäre schon mal sehr unprofessionell. Die würde ich niemals hergeben.
Warum? Das hat doch nichts mit Professionalität zu tun. Also ich meine, das hat was mit einer wirtschaftlichen Unvernunft vielleicht zu tun. Aber
zeichnet Professionalität aus.
Wirtschaftliche Vernunft.
Das andere ist Amateur sein. Amateurhaft. Ach, komm, ey. Aber Friedel hat ja auch gesagt, die wahren Künstler sind die Amateure und nicht die Profis.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man so Werke hat, von denen man einfach denkt, gerade weil sich Holz ja nun auch ein Eigenleben hat und mitspielen muss in deinem mit der Kettensäge streicheln. Das Holz muss ja auch gestreichelt werden. Und ich habe so das Gefühl, dass es so manche Werke gibt, die dir so zugearbeitet haben und die so wie gewachsen sind. Und also ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man einfach sagt, nee, Käthe bleibt bei mir.
Ja.
Aber du kannst sie gut loslassen, meinst du?
Eigentlich schon. Also es gibt zum Beispiel irgendein Freund, ein Bekannter, sagen wir mal, hat ein Porträt von mir und meinem Bruder gesehen. Und das wollte er haben. Also da habe ich ein Porträt gemalt von mir und meinem Bruder und er fand das eben sehr schön, weil es extrem pastros aufgetragen und was weiß ich. Und dann hat er gefragt, kann ich das haben? Für was willst du das verkaufen? Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, 30.000 Euro. Mhm. Dann kann er es haben.
Okay.
Also
hast du anders geregelt?
Porträt habe ich natürlich für mich gemalt und nicht für irgendjemanden anders.
Ja.
Wenn er das haben will, dann
soll er tief in die Tasche greifen.
Also das heißt, das ist dann schon eine andere Kategorie von Sachen, die dir sehr am Herzen liegen, aber dann ist einfach so eine Null hinter.
Ja.
Also wer sich jetzt fragt, wer Käthe ist, in unserer Ausstellung, wer es jetzt bis hierher geschafft hat, noch zuzuhören, Büste tragisch, Nummer 53, oben im ersten Raum, das ist ein ganz wunderschöner Kopf. Und das hat den Arbeitstitel Käthe bekommen. Und,
Frau Julia Taut.
Findet Frau Julia Taut. Aber das ist wirklich ein ganz, ist mein Lieblingswerk dieser Ausstellung. Ich kann einfach sagen, ich habe ein Lieblingswerk in dieser Ausstellung. Sie heißt Käthe und steht oben. Aber es hätte mich jetzt mal interessiert, ob ihr das auch so pflegt. So. Ja, Lieblingswerke, Lieblingskinder.
Das darf man immer nicht sagen, glaube ich, ne? Okay. Lieblingskinder.
Ob wir hier einen Liebling haben oder wie wolltest du jetzt wissen?
Ich würde das gern wissen.
Also ich kann dir sagen, vor welchem Werk ich am längsten stand.
Ja, ich glaube, Jürgen überlegt noch, erzähl mal.
Genau, und ich weiß nicht, welche Nummer das ist, aber diese beiden, auch diese, das ist auch wieder so ein nicht zweidimensional, aber so ein etwas flacheres an so einem Bild, das sind so zwei große Körperfiguren. Und die haben für mich funktioniert, also funktioniert sowieso für alle für mich, aber je mehr Zeit ich davor verbracht habe, desto mehr bin ich in diese Mikrotexturen abgezogen, weil der Hintergrund, kann man sich vorstellen, der ist ein bisschen gröber gearbeitet und wobei der Körper anfängt, da sind dann die viel feinere Texturen. Und irgendwann ist so beim Draufgucken, das so passiert, dass diese ganz, ganz feinen, durch diese Flammung, diese Maserung und das so, dass das wirkte wie so fast textilartig irgendwie oder wie Haut oder wie irgendwie so ein Print. Und das ist ganz, ganz irre, was das mit einem macht, wenn man halt wirklich länger davor steht. Mal wirklich so 10 Minuten gucken, mal nichts anderes machen, sondern so. Und ab so einem gewissen Zeitpunkt kippt das dann und die haben dann so einen Sog drin. Also ich bin mir sicher, dass das in anderen auch passieren kann, aber da ist es mir passiert. Deswegen ist mein Sternchen hinter.
Ja, du kannst noch einen kleinen Moment weiter drüber nachdenken. Ich möchte zu diesen beiden Werken, die Sascha gerade angeführt hat, sagen, das sind Nummer 5 und Nummer 6 im Büroraum. Die heißen Vital und Erschöpft. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie diese Ausstellung eigentlich heißt, denn die heißt Alles ist irgendwie anders und bezieht sich darauf, dass wenn Sascha und ich jetzt gerade diese Werke hier angucken, wir womöglich komplett unterschiedliche Sichtweisen auf diese Werke haben. Und wenn wir uns jetzt noch 2 andere Menschen dazu holen würden, würden wir 2 weitere Meinungen hören. Das ist ja immer diese sogenannte Assoziationsraumwolke, die man hat, wenn man Kunst betrachtet. Aber
das ist das verbotene Wort aus der Ausstellungseröffnung.
Das verbotene Wort, genau. Ich versuche sowas immer zu vermeiden. Aber natürlich haben wir dadurch, dass Jürgen Neumann seine Werke betitelt, so einen kleinen Fingerzeig mit vital und mit erschöpft. Und natürlich sehen wir die erschöpfte Person auch ein wenig gebeugter, leicht dastehen. Ich zum Beispiel, um jetzt nochmal diese Assoziationsspektrums weiter aufzumachen, musste ein bisschen an so haarige Menschen, an so Wolfsmenschen denken oder auch an was Steinzeitliches und an... oder an Wookie. So. Aber womöglich liegt das auch an der Star Wars Präsenz meines privaten Haushaltes. Aber natürlich ist das auch total interessant, dass man halt eben vor diesen Werken steht und jeder was komplett anderes sehen
kann. Auch nicht mal unbedingt eine inhaltliche Sache, sondern einfach das Stoffliche. Ja. Also ich resoniere immer so mit Texturen halt und da ist dann plötzlich so diese ganz, ganz feinen Sachen zwischen ganz grob und ganz fein, diese verschiedenen Ebenen, wie so, dass du so reinzoomen kannst und das fand ich irre.
Weil du aber auch der Profi in diesem Sehen bist, weil du halt selbst künstlerisch genauso arbeitest. Reinzoomen, rauszoomen, Texturen.
Das ist wahrscheinlich nur Narzissmus, man sucht immer sich selber. Und wenn man es dann findet, denkt man, oh, das ist gute Kunst.
Was sagst du denn zu Saschas Kunst? Findest du die gut? Zur Malerei? Diss-Track hier. Ich frage mich gerade in der Wiedererkennbarkeit von Textur.
Ja, natürlich finde ich seine Arbeiten gut. Ich habe ja genau so angefangen. Ja, mit einem abstrakten Expressionismus.
Also Sascha, wenn wir dann in 30 Jahren hier sitzen und wir uns deine Kettensägen-Holzwerke angucken, dann wissen wir, wo es herkommt.
Einmal Kettensägen auf Fleisch.
Man entwickelt sich weiter.
Ja, das Problem ist, Holz muss irgendwo bleiben. Das ist schon ätzend mit den Bildern irgendwie, ne? Irgendwie, wenn man von digital kommt, wo man einfach so abspeichert und gut ist und dann musst du dir keine Lagerhalle mieten oder sowas. Also so diese ganz profanen Sachen bei großen, schweren Dingen irgendwie. Das ist also auch diese pure Materialschlacht, das wiegt irre viel und so. Also natürlich ist das super reizvoll, das mal zu machen, aber da kommt so die Welt dazwischen irgendwie.
Ja, tatsächlich ist das Logistik, ne? Also du, Jürgen, hast ja ein Auto mit einer Anhängerkupplung. Du hast einen riesigen Anhänger. Du musst auf einen Tornado warten, der möge fernbleiben. Ne? Also es ist wirklich schwer. Du hast eine riesige Scheune, in der du arbeitest. Ne? Es ist eine große Ansammlung von Material, von Werkzeug. Und also es ist logistisch herausfordernd, als großformatiger Bildhauer zu arbeiten, als wenn man jetzt,
Das ist digital in dem Fall. Ja. Ökonomisch übrigens auch eine Herausforderung.
Klar. Kunst generell und das im Speziellen. Ne?
Jetzt bin ich aber gespannt. Hast du jetzt einen Liebling gefunden hier aus der Ausstellung?
Ach, eigentlich ist der Liebling immer das Letzte, was ich geschaffen habe. Das letzte Werk.
Dann müsste ich ja jetzt mal die Galerieliste durchblättern, aber sag mal, welches ist das Letzte? Kette.
Ja, auch schon mal kurz überlegen. Ich glaube, das sind sogar diese beiden Holzschnitte hier.
Von denen Sascha gesprochen hat.
Glaube ich, sind die beiden.
Nummer 5, Nummer 6, vital und erschöpft. Holzschnitt geflammt, lasiert. 1,10 Meter mal 38 cm aus dem Jahr 2026 beide.
Und dieses Prinzip des länger
Vorschnitts. Ah nee, danach habe ich noch den Kipppunkt auf der anderen Seite gesehen. Genau. Also, aber die sind die vorletzten.
Genau. Wir können ja, also einfach so als, falls wir Lust haben, noch dieses Fazit, das, was ich noch sagen will, ist, dass das Prinzip des länger davorstehens und des Abtauchens, dass die halt extrem dazu einladen. Also natürlich auch die, bei den Objekten dieses lange Gucken dann mal so ein bisschen den Winkel ändern. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, keine neuen Ideen, aber es macht halt total Sinn, da wirklich mal zu committen und über dieses einfach nur schnell gucken und so, sondern wirklich mal wirklich zu gucken und einzutauchen. Das bietet sich extrem an.
Ja, und es ist halt nicht ein super sweeter Sonntagsspaziergang hier. Ne? Man muss halt sich wirklich, wenn man sich drauf einlässt, gibt es auch ein paar Herden auszuhalten.
Ja, die haben eine gewisse, also was heißt haben? Also ich empfinde da eine gewisse nüchterne Brutalität drin, teilweise wie so diese orthodoxen, ne, Sakralbilder mit lauter Leid und so. Nur halt irgendwie noch ein bisschen primitiver manchmal, weil halt dieses Holzige, dieses Grobe drin ist. Aber also ich finde die sehr, laut, aber nicht im Sinne von plakativ, sondern tief. Also im Sinne von, ja. Ich mag den Schmerz da drin,
sagen wir so. Ja, und auch das Gefühl. Also ich muss sagen, diese zum Beispiel die Paare, ne? Also wir haben ja nicht nur hier eins, wir haben noch drüben noch eins, ne? Diese Intensität dieser Beziehung zueinander teilweise, die ist auch wirklich, ja, geht unter die Haut. Gut, also.
Ja, es ist doch schön.
Ja, das ist so im Sinne des Erfinders, das ist schön. Genau, die Ausstellung geht noch bis zum 13. September 2026 und wir haben jeden Sonntag 15 Uhr eine Führung hier im Kunsthaus BBK. Und am 13. September, da haben wir eine Finissage mit Jürgen Neumann. Da ist der Künstler selbst zugegen und kann noch mal was erzählen über die Verschiedenartigkeiten seiner verschiedenen Sägen, falls ihr das interessiert. Ja.
Ja, vielleicht spielt er mit seinem Bassisten ja auch noch auf.
Richtig, stimmt. Es gibt auch noch mal Musik.
Vielleicht.
So, am letzten Öffnungstag, 13. September, 15 Uhr. Kaffeekuchen, Finissage. Vielleicht Musik von Jürgen Neumann und seinem Bassisten.
Potenzielle Musik.
Ja, ja. Ist die beste Musik. Wir produzieren da Musik, genau. Melodien.
Gut.
Dann vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Und tschüss.